Liebe Neujahrsgemeinde, der Vers, den wir das ganze Jahr hier vor Augen haben werden, wenn wir hier in die Kirche reinkommen, der ist eingebettet in dem Gebet, wo uns Beatrice gerade vorgelesen hat. Und der Paulus, das ist gut zum Wissen, der Paulus, der betet das Gebet aus dem Gefängnis raus. Das sind Worte, die an die Gemeinde in Ephesus gerichtet sind. Die hat der Paulus vor Jahren mal ins Leben gerufen, aber nie mehr besucht. Und wenn man den Brief von Paulus liest, dann kriegt man aber einen guten Eindruck davon, dass in dieser Grossstadt ein ziemliches Chaos muss geherrscht haben. Da ist von Spannungen gedreht, von Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Überzeugungen, von Bitterkeit, von Hass, von Macht und Konflikt. Kurz, man kann sagen, das ist zugegangen, wie es halt heutzutage bei uns auch zu und her geht. In diesem Chaos ruft der Paulus die Gemeinde dazu auf, in Einheit zusammenzustehen und die Liebe von Christus in die Stadt zu tragen. Es ist offensichtlich, der Paulus, der macht sich Sorgen um die Epheser. Und so fällt er in seiner Gefängniszelle auf die Knie und betet für die Gemeinde. Und das ist wirklich etwas Spezielles, weil eigentlich ist es für Juden total unüblich, auf die Knie zu gehen, wenn sie beten. Die Juden beten im Normalfall stehend, sie breiten ihre Hände aus, die Handflächen gegen oben. Das ist die normale Gestik, die sie haben. Aber der Paulus, der wirft sich vor Gott nieder, er geht in die Knie und er betet leidenschaftlich, intensiv für seine Glaubensgeschwister in Ephesus. Und wir möchten jetzt zusammen das Gebet vertiefen. Und dahinter ist also der Wunsch, hey, vielleicht darf uns das auch zum Gebet für uns selber werden im kommenden Jahr. Der Paulus fängt eigentlich an mit einem Wunsch. Ich bete, dass der Vater euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Spannend, oder? Der Paulus bittet da nicht zuerst um Weisheit oder um Gesundheit oder um Wohlstand, sondern er bittet um innere Stärke. Würde er heute leben, würde er vielleicht das Modewort Resilienz verwenden oder Widerstandskraft. Und damit sind wir eigentlich wieder bei Frage von Einleitung. Was macht unser Leben widerstandsfähig? Was zeichnet das Leben, eine Beziehung, eine Gemeinschaft aus, die auch den grössten Sturm vom Leben verhebt? Der Paulus sagt, das ist von außen oft nicht sichtbar. Was wirklich entscheidend ist, ist die innere Kraft, die innere Widerstandsfähigkeit. Vor ein paar Wochen sind wir am Esstisch gesessen, beim Zmorgen, und plötzlich ist ein Baum draussen an unserem Fenster vorbeigeflogen. Es war dann so, dass auf dem Friedhof ein paar Waldarbeiter riesige Bäume gefällt haben. Und ich bin dann kurz später mit der Wespe dran vorbeigefahren und habe den Förster gefragt, ja, wieso hauen wir die Bäume um? Die sehen doch gesund aus. Der hat gesagt, weisst Jonas, da täuschst du dich. Die faulen von innen. Ja, das Äußere, das kann uns täuschen. Auch bei Menschen. Immer wieder begegnen Menschen, die von außen betrachtet zerbrechlich wirken. Wenn wir ein Krankenbett sind, zum Beispiel. Aber innerlich sind sie so etwas von stark. Da hat man das Gefühl, hey, boah, die haben nicht so schnell um. Auf der anderen Seite gibt es ja ganz viele Menschen, wo alles daran setzen, gegen aussen stark zu wirken. Das sind die, die immer alles ständig im Griff haben, aber innerlich fühlen sie. Und dann kommt der Sturm, das kann der Beziehungssturm sein, der Corona-Sturm. Und plötzlich fällt die starke Fassade. Zurzeit scheint auch unsere Gesellschaft in einer Not zu stecken, was der innere Mensch anbelangt, die innere Stärke. Ich habe das auch gelesen, so viele Menschen wie noch nie benötigen zurzeit in der Schweiz psychologische Hilfe. Es hat viel zu wenig Betreuungsplätze, gerade auch für Jugendliche. Vor 10 Jahren hat wahrscheinlich die wenigsten von euch den Begriff Mental Health, mentale Gesundheit, kennt und ist dem begegnet, heute begegnet dem ganz häufig. Und das ist auch gut so, habe ich das Gefühl. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, wie es uns innerlich geht, wie es innerlich um uns steht. Von dem her ist die Krise vom Innenleben, nicht nur vom Seelischen, sondern auch vom Zwischenmenschlichen, auch eine Chance für unsere Gesellschaft. Wir werden ehrlicher, echter, transparenter, miteinander weniger vorspielen. Und das ist befreiend. Aber zurück zum Paulus und der Gemeinde in Ephesus. Der Paulus malt ein wunderschönes Bild davon, wie er sich vorstellt, dass so ein Mensch innerlich stark wird. Nein, das passiert letztlich nicht aus eigener Willensleistung. Wir müssen uns nicht abmühen, sondern, und jetzt kommt eben unser Jahresvers ins Spiel, Christus selber nimmt Wohnung in unserem Herz und wir erstarken, wenn wir in seiner Liebe verwurzelt sind. Das sind jetzt wieder so Worte. Was heisst das, in Liebe, in seiner Liebe verwurzelt sein? Letztlich hängt dahinter die Frage, was uns im Leben zutiefst antreibt. Ein Baum, der wächst von der Wurzel her. Wir können noch so dran ziehen, den Baum noch so häscheln und bäscheln. Er wächst dadurch nicht schneller und wird zu einem starken Baum. Aber einen Baum muss man grundsätzlich auch nicht beibringen, wie er Früchte zu produzieren hat. Das passiert von allein, wenn er von Wurzeln her gesund genährt ist. Und was uns als Christen antreibt, ist die Liebe von Christus, die in uns Wohnung nimmt, uns innerlich stärkt, antreibt und Frucht hervorbringt. Ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit, da fehlt es uns oft an Geduld. Wir wollen sofort Ergebnisse sehen. Wir nehmen die Sachen lieber selber in die Hand. Wir haben mal schnell mal das Gefühl, alles sei von unserem Leisten abhängig. Und dabei gerade die Frage, was uns denn letztlich in allem antreibt, in den Hintergrund. Man kann auch sagen, wir fokussieren uns aufs Äußere, aufs Machbare und vergessen dabei, dass echte Veränderung von innen her kommt. 2 ganz kurze Beispiele, hängen mich nicht drauf. Das ist ein bisschen heikel, aber hängen mich nicht drauf. Es geht um die Idee dahinter. Energiewende. Was bewegt einen Diesel-SUV-Fahrer dazu, seine Karre abzugeben und dafür einen Stromer zu kaufen? Eine höhere Besteuerung von SUVs oder von Benzin? Sitzprotest auf der Autobahn? All das mag helfen, vielleicht sogar auch notwendig sein, aber letztlich ist der grösste Antrieb zur Veränderung die Liebe. Die Liebe zu dieser Erde, zur Schöpfung. Die Liebe auch zu den eigenen Kindern. Ich merke, das ist für mich der grösste Antrieb. Oder Corona. Unzählige Gesetze und Schutzmassnahmen sind erlassen worden. Über Monate hat es Appell gegeben, wie man sich zu verhalten hätte. Aber was hat uns letztlich motiviert, diesen Appell Folge zu leisten? Die Schutzmassnahmen zu befolgen? Die Liebe. Hoffentlich nicht nur die Liebe zum eigenen Leben, sondern auch die Liebe zum Mitmensch. Eine verschwindende Nächstenliebe, das kann man nicht von oben runter befehlen oder per Gesetz erlauben. Liebe muss von innen herauskommen. Und auch unser Christsein ist letztlich angetrieben, wird genährt von Liebe. Von Gottes Liebe, die in uns wohnt und wir uns durch nichts verdienen können. Liebe kann uns nur zugesprochen, aber nie eingefordert werden. Das vergessen wir aber immer wieder. Und dann versuchen wir Gott durch unser Leisten gnädig zu stimmen. Und dabei ist das gar nicht nötig. Nachfolge ist keine moralische Fitnessübung. Und wird es zu einer, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis unserem Glauben die Puste ausgeht. Als Christen sind wir zuallererst im Innerste bewegt von Gottes Liebe für uns. Und mit unserem Leben antworten wir
auf die Liebe, die schon in uns wohnt. Und der Paulus kommt dann so ins Schwärmen von dieser Liebe, wo alle Erkenntnis übersteigt und gleichzeitig grenzenlos ist. Er bittet darum, dass Epheser die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe von dieser Liebe erfassen könnt. Und er weiß wahrscheinlich schon beim Betten, dass das unmöglich ist. Weil Gottes Liebe alle Dimensionen sprengt. Der Paulus kommt mir da vor wie der Wissenschaftler, den ich letzte Woche mal in einem Interview im Fernsehen gesehen habe. Der Wissenschaftler hat das James Webb Teleskop mitgebaut, das seit einem Jahr in Betrieb ist. Und wir haben ihn gefragt, ja, wie läuft es denn, was schießt das für Bilder und so. Und der ist ins Schwärmen gekommen. Wir sehen jetzt viel weiter ins Weltall hinein. Wir können Bilder schiessen von Sternen, wo wir keine Ahnung haben, dass es sie gibt. Das ist unfassbar. Und die Begeisterung schon nur vom Zuschauen, die war ansteckend. Und ich habe mir überlegt, genauso würde Paulus von der Liebe von Gott reden, wenn er im Fernsehen interviewt werden würde. Schau auf das Kreuz, wo Jesus seine Hände ausbreitet. Seine Liebe ist so breit, so hoch, so tief. Ihr könnt sie nicht fassen. Was ist die natürliche Reaktion darauf, wenn wir anfangen, die Liebe zu erfassen? Wenn wir anfangen zu erfassen, Christus wohnt in uns. Und jetzt schauen wir mal unseren Jahresvers genau an. Wo genau wohnt Christus? In unser Herz. Unser Herz wird im Innersten bewegt. Und dafür gibt es einen Begriff, nämlich Barmherzigkeit. Oder auf Latinisch Misericordia. Das setzt sich zusammen aus Miseri, Arm, Cordia, Herz. Wir haben Gottes Barmherzigkeit in unserem armen Herz, in unserem Innersten erfahren. Und aus dieser barmherzigen Betroffenheit heraus handeln wir auch barmherzig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, fordert Jesus die Jünger auf und legt ihnen vor, wie das aussehen könnte. Die Evangelien sind eigentlich gefüllt von Begegnungen, wo die Not von Mitmenschen das Herz von Jesus im Innersten berührt hat und er nicht anders können hat, als auf sie zu gehen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn führt den Zuhörer vor Augen, das barmherzige Wesen vom Vater. Und mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter gibt Jesus ein praktisches Beispiel dafür, wie ein barmherziges Handeln aussehen könnte. Versteht ihr? Barmherzigkeit, das ist nicht eine Zugabe, ein Add-on, sondern das ist das Herzstück der christlichen Lebenspraxis. Über 400 Mal ist in der Bibel von Barmherzigkeit geredet. Das ist einer der meistgebrauchtesten Begriffe. Und der Papst Franziskus hat es mal ganz schön, aber auch recht rabiat auf den Punkt gebracht. Barmherzigkeit ist nicht eine Dimension unter anderen, sie ist das Zentrum des christlichen Lebens. Es gibt kein Christentum ohne Barmherzigkeit. Wenn unser ganzes Christsein uns nicht zur Barmherzigkeit führt, haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Hoppla. Sehr direkt. Sehr absolut. Aber ich würde es unterschreiben. Wenn Christus in unserem Herz wohnt, wir in ihm verwurzelt sind und aus seiner Liebe heraus handeln, dann muss sich das in Barmherzigkeit zeigen. Aber Barmherzigkeit können wir unser Gottesbild, unser Glauben, aber auch unser Killensein konkret prüfen. Und das dazu möchte ich euch heute Morgen einladen. Ich weiss, es ist wahrscheinlich nicht angenehm, aber es ist hilfreich. Ich wünsche mir, dass das Jahr 2023 zum Jahr vor Barmherzigkeit werden darf. Es gibt ein paar Fragen, die uns dabei helfen. Erste Frage. Welches Bild haben wir von Gott? Überstrahlt seine Barmherzigkeit alles? Oder sitzt uns immer noch der richtende Gott im Nacken? Mit welchem Blick schauen wir aufs Kreuz? Sehen wir zuerst mal unsere Schuld? Oder führt uns das Kreuz allererst mal Gottes unermessliche Liebe vor Augen? Und wie sieht es mit uns selber aus? Wie barmherzig seid ihr eigentlich mit euch selber? Schaut ihr barmherzig auf euer Leben, auf eure Geschichte, auf euren Charakter? Oder oftmals sind wir doch die härtesten Kritiker und Richter von unserem Leben, oder? Wie begegnen wir den Mitmenschen um uns herum? Bewegt uns ihre Not? Vielleicht geht es euch wie mir. Zeitweise prasselt so viel Not auf uns ein, dass es unsere Herzen abstumpfen und uns am Schluss gar nichts mehr wirklich berührt oder betroffen macht. Und doch will ich mich im kommenden Jahr tagtäglich fragen, was es heisst, ein barmherziger Vater, barmherziger Ehemann, Sohn, Bruder, Nachbar, Arbeitskollege und Horber zu sein. Und die letzte Frage, sind wir eigentlich eine barmherzige Kirchengemeinde? Jetzt klopft sich vielleicht ein paar auf die Schulter und sagt, ja, sicher, oder? Aber sicherlich haben auch wir unsere blinden Flecken. Wir wollen es daheim sein für alle Menschen. Und doch wird es Menschen geben, die sich ausgeschlossen fühlen. Warum? Schauen wir genau hier, in unser Dorf. Fühlen wir mit? Nehmen wir Not wahr? Was übersehen wir? Wo könnten wir einen Unterschied machen? Aber wir sind zu sehr mit uns selber beschäftigt. Nochmal, Barmherzigkeit ist keine Zugabe, sondern das Herzstück von unserem Christsein. Und darum ist es hilfreich, wenn wir uns immer wieder an der Barmherzigkeit prüfen. Die Fragen sollen uns herausfordern, aber vergessen wir nicht, letztlich handeln wir nicht aus uns selber aus barmherzig. Dann enden wir wieder in die Selbstrechtfertigung. Letztlich ist Barmherzigkeit die natürliche Antwort auf Gottes Liebe, die in uns wohnt und uns antreibt. Jetzt sind wir tief eingetaucht in das Gebet von Paulus für die Epheser. Und ich möchte schließen mit dem Zuspruch, wo Paulus damit auch sein Gebet beendet. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Kraft in uns. Und das ist eine tröstliche Botschaft. Gerade auch am Anfang vom neuen Jahr, wenn wir uns fragen, was waren eigentlich da für Herausforderungen auf uns und finden wir Kraft, um das alles zu stemmen. Auch wir dürfen wissen, durch den Glauben, wo Christus in unserem Herz, wir sind zutiefst verwurzelt in seiner Liebe. Und das heisst auch, dass wir auf seine Kraft vertrauen dürfen. Gerade auch in dem Moment im kommenden Jahr, wo wir das Gefühl haben, da fehlt uns Kraft dazu. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Amen.